Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Heute begrüßen wir bei Biz and Beyond eine Managerin, die gleich mehrere Unternehmen aufpoliert hat. Sie war Marketingchefin bei Opel und danach CEO bei der Kosmetikfirma Douglas. Und jetzt will sie die anthroposophische Kosmetikfirma Veleda auf Vordermann bringen. Herzlich willkommen, Tina Müller.
Hallo.
Hallo, Frau Müller.
Frau Müller, Sie sagten mal, wenn Marken stehen bleiben, dann geraten die irgendwann in Vergessenheit. Gilt das auch für Manager? Nach Ihrem Abgang bei Douglas heuerten Sie ja relativ zügig bei Veleda an. Das ist jetzt rund ein halbes Jahr her.
Ja, ich glaube, dieses in Vergessenheit geraten gilt da nicht so, ja. Obwohl man sich auch als Managerin von Zeit zu Zeit erneuern muss, neue Dinge lernen sollte, sich weiterentwickeln sollte. Insofern gilt es prinzipiell natürlich auch, aber es muss nicht immer von dem einen Job direkt in den nächsten Job gerannt werden. Ich finde manchmal auch schön, dass man so einen Moment hat, um durchzuatmen, zu schauen, was ist einem eigentlich wichtig, was ist auf der Strecke geblieben auch in den 5 CEO-Jahren bei Douglas, die ja recht anspruchsvoll waren, und dann so einen kleinen Reset machen und dann schauen, wo soll denn die Reise hingehen.
Aber Sie hätten Douglas auch weitermachen können, oder warum sind Sie eigentlich ausgestiegen?
Ich hätte Douglas auch weitermachen können. Es war natürlich, also ich habe ja Douglas durch Covid geführt. Man erinnert sich, wir mussten alle Filialen schließen. Es war eine sehr harte Zeit. Es war eine harte Zeit fürs Unternehmen. Douglas war ja sehr verschuldet durch die Eigentümerschaft mit Private Equity. Also es gab einige Klippen, die mussten umschifft werden und einige Restrukturierungen mussten auch getan werden. Aber das Wesentliche war ja, dass es uns gelungen ist, den E-Commerce-Anteil, also dass der Shift von Offline zu Online-Käufen, dass wir es geschafft haben, Douglas da europaweit total als Nummer 1 zu positionieren und diese Digitalisierung ins Unternehmen zu bringen. Und das war ja sehr gelungen. Und dann hatten wir nach Covid natürlich die Situation, dass das E-Commerce-Geschäft wieder ein bisschen runtergegangen ist, was aber ganz normal war, weil es vorher so extrem künstlich geboostet war. Und dann war ich mit CVC als Eigentümer nicht mehr so ganz einer Meinung, wie sollte es denn in die Zukunft geführt werden. Und ich wollte weiter aufbauen, CVC wollte eher restrukturieren. Und wenn man dann das Gefühl hat, es passt nicht mehr so richtig für die Zukunft, dann ist es auch besser zu sagen, okay, das war eine tolle Zeit, wir waren, glaube ich, sehr erfolgreich. Und dann trennen sich auch mal die Wege. Und ich finde das auch gar nicht schlimm. Das ist heute, glaube ich, auch etwas Natürliches. Und dann geht man den nächsten Schritt, der einem vielleicht dann wieder eine ganz neue Freude vermittelt bei der Position.
Jetzt hatten Sie bei Douglas eine Heuschrecke und bei Veleda haben Sie die Anthroposophen. Was macht denn mehr Stress?
Also es hat keinen Stress gemacht mit Private Equity, mit CVC. Ich habe sehr, sehr gut zusammengearbeitet und die Schnelligkeit, die Analytik, das Rationale, das stand natürlich im Vordergrund. Und auf der anderen Seite die Marke Douglas neu aufzubauen, sie aus diesem Billigheimer-Promotion-Historie rauszuziehen und luxuriös und Premium zu positionieren. Das hat natürlich auch viel mit Emotionen zu tun gehabt, ja. Aber ich habe diese Zeit sehr, sehr genossen, auch die Zusammenarbeit. Und auf der anderen Seite jetzt die Anthroposophen. Das ist ja das Gegenteil von Stress. Weil die Anthroposophen sehen die Welt ja viel ganzheitlicher als eigentlich das klassische Management. Weil man geht ja von einem Weltbild aus, was ja über das Körperliche hinausgeht. Der Mensch wird ganzheitlich betrachtet, nämlich auch die Seele und der Geist, also das Mentale. Und ich finde, dieser Dreiklang, gerade beim Thema Gesundheit, und Veleda hat ja 20% des Umsatzes mit Arzneimitteln. Und gerade da ist es ja so wichtig, denn Krankheiten haben meistens ja auch eine seelische Komponente und nicht nur eine rein körperliche Komponente. Und mit der mentalen Kraft kann ich natürlich viel, viel mehr für meine Heilung auch tun, als wenn ich nur irgendwas drauf appliziere oder einnehme. Und das ist, glaube ich, etwas, womit wir uns viel, viel mehr beschäftigen sollten.
Sie sind jetzt in der Schweiz. Können Sie vielleicht noch mal genauer beschreiben, wodurch sich das Unternehmen auszeichnet, wie genau Ihre Produktpalette aussieht und ob man die Produkte auch international erhalten kann? Also ich zum Beispiel sitze hier in New York, in den USA. Kann man auch hier Ihre Produkte kaufen?
Ja, also wir Lederprodukte können Sie weltweit kaufen, ob in USA, in Europa oder in China. Wir sind wirklich eigentlich in jedem Land vertreten. Nicht immer mit einem eigenen Office oder Standort, aber dann über Distributeure. Und wenn Sie jetzt in USA sind, dann bekommen Sie unsere Star-Linie Skin Food, bekommen Sie bei Whole Foods, ja, schön organische Händler, oder bei Amazon. Oder jetzt inzwischen auch über TikTok, ganz neuerdings, ja, weil TikTok hat jetzt einen eigenen E-Commerce und dann kann man direkt vom Video in den Shop und bekommt das Produkt nach Hause geschickt. Ja.
Wie viel Ihrer Verkäufe gehen stationär und wie viel gehen übers Internet und wie ist da Ihre Wachstumsstrategie?
Also bei Vileda haben wir noch Nachholbedarf bei der Digitalisierung. Das heißt, es gehen heute noch roundabout nur 10% der Produkte gehen entweder direkt aus den eigenen Online-Shops oder dann über Online-Plattformen wie Amazon oder auch, wir sind auch bei Douglas gelistet zum Beispiel. Aber da ist ein Riesenpotenzial. Und wir haben jetzt erst Ende 23 und Beginn 24 den eigenen Online-Shop aufgemacht in der Schweiz und in Deutschland. Und insofern haben wir eine ganz klare Digitalisierungsstrategie jetzt. Und wir wollen ungefähr 30-40% unseres Umsatzes in 3 bis 5 Jahren per E-Commerce oder per eigenem Online-Shop verkaufen und machen.
Ist Naturkosmetik eigentlich teurer als konventionelle Kosmetik? Also normalerweise ist ja bei Bioprodukten oder ESG im Allgemeinen, dass man einen kleinen Aufpreis dafür bezahlen muss. Ist das bei Veleda-Produkten auch so oder muss das gar nicht stimmen?
So, und jetzt kommt eine ganz kleine Lehrstunde zum Thema Naturkosmetik. Es gibt nämlich richtige, zertifizierte, echte, reine Naturkosmetik. Und es gibt die naturnahen Kosmetika. Da haben Sie aber nicht diese Güteklasse und diesen hohen Anteil von Pflanzenextrakten in der Kosmetik. Und wenn Sie eine solch hohe Qualität produzieren, mit eigenem Pflanzenanbau oder in Agrarpartnerschaften, Veleda besitzt Europas größten Heilpflanzengarten. Da werden über 800 Pflanzen angebaut auf biodynamische Art und Weise. Ich habe sowas noch nie gesehen, als ich diesen Garten besucht habe und von der Chefgärtnerin, die promovierte Biologin ist, in all die Geheimnisse dieses Anbaus eingeweiht wurde. Das war übrigens der Moment, ich habe 2 Stunden mit ihr verbracht in dem Garten, wo ich mich für Veleda entschieden habe, weil das ist so unglaublich faszinierend, was da passiert. So, und dann werden diese Pflanzen dort angebaut, werden geerntet und dann ist direkt daneben die sogenannte Tinkturenproduktion, also direkt neben dem Garten, wo dann die Tinkturen und Extrakte hergestellt werden. Und es ist viel im Produkt. Es ist nicht 80% Wasser und ein paar natürliche Ingredienzen, sondern es ist ein ganz, ganz hoher Standard, den man so bei kaum einer Marke hat. Und natürlich kostet das Geld. Und als ich hier angefangen habe und mir die Herstellkosten angesehen habe, da muss ich sagen, da bin ich fast vom Stuhl gefallen, weil die so viel höher sind als das, was ich von der konventionellen Kosmetik auch kenne. Aber man möchte hier keine Kompromisse machen und da stehe ich auch jetzt als CEO für. Und es ist, wenn Sie jetzt zu DM oder zu Rossmann gehen, ist Veleda an der oberen, also im Premium-Preisniveau. Wenn Sie das jetzt mit Douglas vergleichen, dann ist es also ein super Preis-Leistungs-Verhältnis.
Aber trotzdem müssen Sie ja auch Gewinne machen, um die Firma erfolgreich aufzustellen. Im Geschäftsbericht heißt es, es geht Veleda vorwiegend um die sogenannte Entfaltung von Gesundheit und Schönheit im Einklang mit Mensch und Natur. Das kriegen Sie nur hin, wenn Sie Gewinne machen. Wie wollen Sie das denn erreichen? Zuletzt machten Sie Verluste.
Genau, wir hatten 22 ein Jahr, wo Veleda Verluste gemacht hat. In der über 100-jährigen Geschichte gab es 2 Jahre mit Verlusten und eins davon war 2022. Und das ist natürlich keine Option. Man kann also nicht das, was wir hier produzieren im Naturkosmetikbereich und im Arzneimittelbereich, langfristig ohne Gewinne gestalten. Ja? Weil dann kann man nicht investieren, dann kann man nicht neue Produkte entwickeln und vor allen Dingen kann man dann auch die 2500 Mitarbeitenden nicht gut betreuen. Ja? So, insofern mussten wir auch ein paar Weichen neu stellen und wir haben zwei Dinge gemacht. Zum einen nämlich natürlich einmal uns angeguckt, welche Komplexität über die Jahre entstanden ist und wo können wir verschlanken, wo können wir auch Kosten reduzieren. Und zum Zweiten haben wir uns angeguckt, wie können wir innovativer am Markt sein, also neue Produkte einführen, weil der Kosmetikmarkt heute ist ja sehr schnelllebig geworden und er lebt vor allen Dingen über neue Produkte, neue Anwendungen. Also ein Beispiel ist es nicht mehr nur die Tagescreme, es ist das Serum, was jetzt wichtig ist in der Beauty-Routine, in der Hautroutine. Und Weleda hatte noch kein Serum. Ja. Das heißt, wir sind hingegangen, haben die Innovationspipeline angereichert, haben letztes Jahr sehr erfolgreich eine neue Linie eingeführt mit Granatapfel, ja, mit Caroline Herfurth als Testimonial, sehr, sehr glaubwürdig. Das heißt, wir haben es geschafft, 23 den Umsatz wieder ordentlich hochzubekommen und haben durch die Restrukturierung, die wir vorgenommen haben, auch die Verluste wieder ausgeglichen. Und 23 war jetzt wieder ein Jahr, wo wir wieder einen zweistelligen EBIT-Profit gemacht haben. Und insofern kann man dieses Jahr 22, das Krisenjahr, Gott sei Dank auch abhaken. Und wir gucken jetzt sehr zuversichtlich auch in die Zukunft. Und 24 hat gut angefangen.
Heißt das, Sie verzichten auch auf Tierversuche?
Absolut. Hier gibt es keine Tierversuche bei Weleda. Das würde auch überhaupt nicht zur Haltung und zur anthroposophischen Ausrichtung passen.
Wie viele Tübchen stehen denn bei Ihnen so zu Hause rum im Vergleich zu Ihrer Douglas-Zeit? Haben Sie jetzt mehr oder weniger?
Ich habe noch mehr, weil in Düsseldorf, wo ich ja privat auch lebe, stehen immer noch alle Sachen von Douglas. Ja. So schnell können ja auch gar nicht alle aufgebraucht werden. Und ich bin ja extrem gut vernetzt in der Branche. Insofern bekomme ich auch immer noch von meinen Freundinnen und Bekannten der anderen Kosmetikfirmen natürlich neue Produkte geschickt. So, und dann habe ich natürlich hier in der Schweiz jetzt auch eine Wohnung in Basel, in Alesheim, wo ich jetzt das ganze Weleda-Sortiment stehen habe, plus in Düsseldorf Weleda on top. Also wenn man bei mir reinkommt, dann denkt man, man ist irgendwie in der Filiale gelandet, ja.
Ist das eigentlich ein Unterschied, ob man jetzt in der Schweiz lebt oder in Deutschland? Wie merken Sie das? Oder auch, wenn Sie so ein Unternehmen führen, was jetzt in der Schweiz beheimatet ist?
Es ist ein Unterschied. Also ich finde, die Schweizer sind grundsätzlich sehr entspannt und sie sind sehr sportlich und sie lieben den Outdoor-Sport. Also wenn ich bei Weleda mittags mal vor die Tür gehe, dann sehe ich x Mitarbeitende, die kommen vom Joggen in der Mittagspause. Das habe ich bei Douglas oder bei Opel oder bei Henkel nicht so erlebt. Und es ist diese Naturverbundenheit, es ist diese Outdoor-Verbundenheit. Und man hat das Gefühl, es ist alles so ein bisschen relaxter, ohne dass man jetzt Effektivität verliert. Ich mag das sehr.
Inwieweit ist der Beauty-Markt eigentlich noch ein Wachstumsmarkt oder wie viel ist da Verdrängung? Also wir sehen so viele neue Produkte von Influencern, von Kleinstmarken, von Eigenmarken. Wie sieht da die Perspektive aus?
Also die meisten überleben die 3 Jahre nicht, der ganzen Influencer und kleinen Marken, die eingeführt worden sind. Aber es ist nach wie vor ein Wachstumsmarkt, ein sehr, sehr gesunder Wachstumsmarkt. Und das liegt an einem Thema, nämlich an der einerseits der Überalterung der Gesellschaft. Wir werden immer älter und wollen immer jünger aussehen, beziehungsweise wir wollen das Gefühl, was wir haben, die Optik dem Gefühl und dem Gesundheitsstatus auch anpassen. Das heißt, wir müssen viel tun für unsere Optik oder wollen viel tun für unsere Optik. Und das heißt, durch die Pyramide, die ja so die Age-Pyramide, die so ein bisschen kippt, ne, wir werden ja immer älter, der Anteil der Älteren wird immer größer und dadurch brauchen wir immer mehr Anti-Aging-Produkte. Und das sieht man an zwei Themen in der Kosmetik, an all den Linien für die ältere Haut und zum anderen an dem Nahrungsergänzungsmittelsektor. Also wenn wir jetzt so ein bisschen in den OTC-Pharma-Bereich gehen. Das treibt den Kosmetikmarkt. So, und dann der zweite Faktor, was treibt, sind die jungen Leute, die jungen Mädchen, die viel früher heute anfangen mit einer sehr, sehr komplexen Beauty-Routine. Also ich, als ich 15 war oder 14, da habe ich vielleicht mal eine kleine Tagescreme oder im Zweifelsfall habe ich mir Nivea ins Gesicht geschmiert. Wenn Sie heute in das Badezimmer einer 14-Jährigen gucken, dann haben Sie da quasi die ganze Beauty-Routine stehen, die eine 40-Jährige hat, ja. Also mit Masken, mit Pads, ja, mit Serum. Und das Schlimme übrigens dabei ist, finde ich auch manchmal, dass Sie schon zu viel Anti-Aging-Produkte nehmen mit einer Haut, die dafür noch gar nicht präpariert ist oder gar nicht nötig hat. Und da kann man seine Haut auch mit schädigen, vor allen Dingen die Hautbarriere. Wenn ich mit 14 schon Retinol mir auf die Haut schmiere, was mache ich denn dann mit 45, ja? Aber dieses Beautifying des gesamten Marktes in der Generation Z treibt diesen Markt dann auch noch zusätzlich. Das heißt, ich habe einmal die Älteren und dann habe ich die Jüngeren, die immer mehr Produkte verwenden und dadurch wächst der Markt jährlich gesund zwischen, im Moment, die Prognosen sind weiterhin zwischen 3% und 5%. Und welcher Markt wächst noch kontinuierlich mit 3% bis 5%, ja?
Ist da die Dermatologie oder auch die plastische Chirurgie fast schon ein Konkurrent für die Kosmetikindustrie?
Vielfach ist es ergänzend. Man sieht es im Moment am Lippentrend. Also gerade auch in der jüngeren Zielgruppe finden Sie ja kaum noch jemanden, der die Lippen nicht aufgespritzt hat. Also diese Ästhetikbehandlungen für die Lippe boomen extrem. Und dann brauchen Sie das entsprechende Lippenpflegeprodukt. Das heißt, die Lippenkategorie in den meisten, ob es USA ist oder Europa, die explodiert gerade. Und das hat viel mit den ästhetischen Behandlungen an der Lippe auch zu tun.
Macht Velida eigentlich auch Behandlungen in ihren, ja, haben Sie Behandlungszentren?
Ja, und das weiß kaum einer. Das ist auch eine Aufgabe, das jetzt viel stärker zu kommunizieren und auch weitere Spas zu eröffnen. Velida hat wirklich Spas, den Velida Spa. Es gibt einen in Deutschland, in Hamburg, in Blankenese und einen in Stuttgart, in der Innenstadt. Und da wird behandelt mit den Velida-Produkten viel auch Massage, weil Velida hat ja viele Massageöle. Gerade die ätherischen Öle sind natürlich mit diesem Duftspektrum bei der Behandlung wunderbar, aber auch Gesichtsbehandlungen. Aber es wird nicht gespritzt, es wird kein Botox und kein Hyaluron gespritzt. Ja.
Aber zwei Spas in Deutschland, das ist relativ wenig. Wollen Sie das nicht ausbauen?
Jawohl, ja, absolut, da gebe ich Ihnen total recht. Wir haben bereits 6 Spas in Holland. Da haben wir auch gestartet mit dem Konzept und das funktioniert wunderbar. Und ich bin gerade auf der Suche, also wenn jemand zuhört und ich suche eine Location in Düsseldorf, ja, um dort einen tollen Spa aufzumachen. Also wir wollen das Konzept ausweiten und sukzessive mehr Spas in Deutschland auch aufmachen und auch international.
Was ist die Zielgröße in Deutschland? Wie viel Behandlungszentren wollen Sie da?
Ja, ich denke schon, dass wir mit so in Richtung 8 bis 10 gehen können, also in den großen Städten. Sie brauchen da das entsprechende Publikum. Sie brauchen das Publikum, was naturnah auf hohem Niveau behandelt werden möchte. Also es geht nicht um den schnellen Effekt im Gesicht, ja, sondern es geht schon um eine nachhaltigere Behandlung und vor allen Dingen auch mehr Körperbehandlung in Richtung Massage. Und dieses Publikum, was das auch genießt und wertschätzt, haben Sie eben in den großen Städten. Deswegen ist das auch der Fokus, ja.
Sie waren bei Opel verantwortlich für eine sehr aufsehenerregende, äußerst erfolgreiche Werbekampagne Umparken im Kopf. Wenn man jetzt den Wettbewerb sich anschaut, wie wichtig ist da Marketing und wie sehr setzen Sie auch auf neue Marketingkanäle wie zum Beispiel Influencer?
Ja, Sie können sich das Geschäft heute ohne Influencer eigentlich gar nicht mehr denken, weil als ich jung war, hört sich furchtbar an, aber ist ja so, als ich 20 war oder 18, da waren es die Supermodels und die kamen übers Fernsehen. Ja, heute sind es die Influencer und die kommen über Social Media. Es ist ja gar nicht so anders. Es sind nur andere Medienkanäle durch die Digitalisierung dazugekommen, andere Plattformen dazugekommen. Aber letztendlich sind es im weitesten Sinne Testimonials, die sich mit einem Produkt identifizieren, für ein Produkt Werbung machen und heute auf, finde ich, etwas andere Art und Weise, also nicht mehr so klassische Werbung, sondern eher authentisch auch über die Anwendung des Produktes. Im Kosmetikbereich wird ganz viel über die Beauty-Routine gesprochen, das heißt, Sie sehen auf Instagram Filme oder auf TikTok, wie Produkte im Gesicht auch appliziert werden, wie man sie hintereinander verwendet. Also das ist wichtig und wenn Sie das als Marke nicht spielen und auch nicht die Opportunität nutzen, dann können Sie bei der jüngeren Zielgruppe nicht gewinnen. Ja? Und deswegen werden wir auch deutlich stärker mit Influencern arbeiten. Aber das Tollste ist natürlich, wenn eine große Influencerin, und jetzt kommt ein Beispiel, was wirklich uns einfach so zugefallen ist, Hailey Bieber, also ein Superstar, postet auf Instagram, wie sie Skinfood anwendet. Man sieht, wie sie es anwendet und lobt Skinfood in den höchsten Tönen. Und das, ohne dass wir einen Euro dafür ausgegeben haben. Und Sie können sich vorstellen, was das für einen Effekt hat. Das geht natürlich ganz anders viral, als wenn oben drüber steht Anzeige, ja, gesponserter Content. Ja.
Aber ist Vileda denn in der jungen Zielgruppe hip genug?
Nee, wir müssen es noch hipper machen. Also wenn Sie das ganze Sortiment anschauen, dann haben wir eine Linie, die jetzt bei der jungen Zielgruppe hip ist. Das ist die Skinfood-Linie. Und die explodiert auch gerade im Umsatz, ja. Und als wir gemerkt haben, dass Skinfood als Make-up-Grundlage verwendet wird, bei ganz vielen Make-up-Artists, ja, und das mal kommuniziert haben. Ich komme gerade aus Prag, wo wir auch Business haben, Osteuropa-Business. Und die haben mit dem Make-up-Institut in Prag zusammengearbeitet und haben eine ehemalige Miss World genommen, die quasi gezeigt hat, wie man als Make-up-Grundlage mit Skinfood arbeitet. Das ist so viral gegangen, dass ich gestern bei Rossmann stand in Prag. Das Regal war leer. Dann habe ich die Verkäuferin ansprechen lassen, weil ich die Sprache ja nicht spreche und habe gesagt, könnt ihr die mal fragen, warum das Regal leer ist? Und dann hat sie gesagt, ja, ich räume morgens die Ware ein und mittags ist sie weg. Und das ist irre, was eine Social-Media-Kampagne, die gut gemacht ist, mit guten Testimonials-Influencern, was das für einen Effekt auf den Umsatz haben kann. So, und da sind wir in der jungen Zielgruppe. Und das ist unsere Einflugschneise mit Vileda in die jungen Zielgruppen jetzt, ja. Und da ist Skinfood einfach die perfekte Linie.
Aber die kaufen das, weil sie das bewerben und nicht, weil sie spüren, dass es nachhaltig ist, oder?
Also ja, das ist sehr interessant und das ist eine tolle Frage. Die Nachhaltigkeit, welchen Aspekt oder welchen Leverage hat die Nachhaltigkeit bei Vileda? Also primär ist es die Leistung auf der Haut. Also es ist wirklich die Performance auf der Haut. Aber immer mehr, gerade in der Generation Z, möchten auch etwas Gutes tun für die Umwelt und für die Welt schlechthin. Und das Argument, dass Vileda sehr nachhaltig ist, keine Tierversuche macht, biodynamisch anbaut. Ich habe gerade eine Marktforschung gemacht. Ist es eigentlich wichtig und für wen, dass unsere Heilpflanzen biodynamisch angebaut sind und nicht nur bio? Biodynamisch heißt kein künstlicher Dünger, keine Schädlingsbekämpfung. Es werden also Insekten ausgesetzt, die anderen Schädlinge möglichst futtern, ja. Also es ist eine absolute Kreislaufwirtschaft. Und wie wichtig ist das eigentlich unseren Zielgruppen? Und da haben wir herausgefunden, dass das ein Riesenargument ist, gerade in der jüngeren Zielgruppe. Also der Wunsch nach Nachhaltigkeit ist in der jüngeren Zielgruppe ganz groß. Aber, und jetzt kommt das Aber, sie können es sich natürlich nicht immer leisten. Weil es kostet ja auch ein bisschen mehr, haben wir eben schon drüber gesprochen. Ja? Und insofern ist es immer so eine Spannbreite zwischen, ich möchte es eigentlich, aber ich kann es mir nicht leisten, ja, und ab und zu kaufe ich es mir dann trotzdem, ja. Auf der anderen Seite sehen wir viele in den jüngeren Generationen, die ganz viel sparen, um dann in der Parfümerie ein Produkt zu kaufen, von Kylie Jenner oder anderen, ja. Das ist sehr unterschiedlich, je nach Unterzielgruppe innerhalb der jungen Zielgruppen.
Da sind Sie ja eigentlich gegen diese, weil Sie so eine starke Nische haben im Grunde genommen, große Nische, sind Sie eigentlich relativ immun gegen ESG-Kritik. Also wir haben gerade, ESG ist ja alles mögliche Nachhaltigkeit, also zum Beispiel Frauen, Diversität. Ja, und hier in Amerika kommt es immer mehr in die Kritik. Jamie Dimon hat sich gerade im Jahresbericht geradezu trotzig verteidigt, dass er Nachhaltigkeit im Unternehmen fördert. Es gibt jetzt 2023 gab es erstmals weniger Frauen in S&P-Unternehmen als jemals zuvor. Sind das Themen, wo Sie in Anführungsstrichen vorsichtig sein müssen, oder Sie haben im Grunde genommen so eine treue Fanbase, dass die gar nicht diese Kriterien gegen Sie verwenden würde?
Also wie Leder, ich sage immer, ist ja so ein Sustainable Native. Also wo andere noch Sustainability und Nachhaltigkeit noch gar nicht entdeckt haben und dann drüber gestülpt haben, weil es auch in gewisser Weise Druck gab, ja, und weil es dann auch nachgefragt wird, ist wie Leder ja aus diesem Purpose entstanden. Das ist ja der Gründungsimpuls gewesen dieser Firma. Deswegen glaube ich, wir sind nicht total immun, ja, aber wir sind schon sehr authentisch, würde ich sagen. Und man glaubt uns, dass das, was wir machen in Richtung Nachhaltigkeit, nicht als Marketing obendrauf gesetzt wurde, sondern eigentlich die Basis war des Geschäftes. Ja, deswegen mache ich mir da nicht so große Sorgen. Aber ich gebe Ihnen total recht, dieses Greenwashing-Thema, weil so viele Marken jetzt die Nachhaltigkeit als Verkaufsargument nach vorne ziehen. Und wenn man dann mal schaut, was ist es denn dann, gerade beim Thema CO2, ist es denn dann wirklich im eigenen Unternehmen Maßnahmen, die den Klimaschutz verbessern, oder ist es einfach Zertifikate kaufen? Und ich glaube, da scheiden sich jetzt auch die Geister. Und da kann ich für Veleda sagen, Veleda hat das auch getan, Zertifikate verkauft, und wir haben das eingestellt. Wir haben gesagt, das machen wir nicht mehr, weil das ist nicht die reine Lehre der Nachhaltigkeit. Wenn, wollen wir selber Maßnahmen treffen, um unseren CO2-Footprint zu verbessern. Aber wir wollen es nicht kompensieren mit Zertifikaten.
Dürfen Sie denn überhaupt noch Auto fahren, oder müssen Sie mit dem Zug von Düsseldorf nach Basel reisen?
Ja, ich bin jetzt Top-Bahnkundin. Ich habe jetzt die Bahncard 100, ja. Weil, und jetzt bin ich ganz ehrlich, nicht nur aus dem Nachhaltigkeitsaspekt, sondern es gibt überhaupt keinen Flieger von Düsseldorf nach Basel, denn die Strecke gibt es nicht. Insofern müsste ich nach Zürich und dann von Zürich nach Düsseldorf, und das macht überhaupt keinen Sinn zeitlich. Deswegen bin ich jetzt überzeugte Bahnfahrerin, überzeugt in Anführungsstrichen. Etwas, was ich doch regelmäßig auch mit Sigrid Nikutta und ihren Kolleginnen vom Fernverkehr bespreche. Denn das Bahnfahren ist ja nicht mitunter nicht so lustig durch die vielen Verspätungen. Ja.
Aber Sie könnten im Zug zum Beispiel so Massagen anbieten oder so. Das wäre doch ein Geschäftsmodell. Schon mal darüber nachgedacht?
Das habe ich ja bei Douglas gemacht. Am Anfang gab es ja den Beauty-Waggon. Zu den Partys nach Berlin wurde man dann geschminkt im Zug. Das ist aber extrem aufwendig und auch schwierig mit der Bahn zu organisieren. Also es war dann mehr so ab und zu mal, aber das sehe ich für Veleda dann doch nicht.
Bei Douglas haben Sie im Rahmen der Digitalisierung ja stark auch auf Datensammeln gesetzt und diese dann zur Effizienz einzusetzen. Ist das auch etwas, was Sie bei Veleda planen? Und dann die Anschlussfrage, hier in Amerika ist es oft so, dass die Daten in Anführungsstrichen gegen einen verwendet werden. Zum Beispiel, ach, die Frau Navidi, die hat eher im höherpreisigen Segment gekauft. Der schlagen wir jetzt entweder nur teure Produkte vor oder aber sogar für höhere Preise. Gibt's das in Deutschland? Gibt's das in der Schweiz? Ist das verboten? Macht man das?
Also, wir haben das bei Douglas natürlich auch. Die Algorithmen haben geschaut, was haben sie gekauft, ja, in welchen Segmenten, in welchen Preissegmenten. Und dann hat man mit viel KI versucht, die Produkte rauszufinden, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass sie dann kaufen. So, und das ist ja die Basis, nicht, also die, es war nicht so, dass wir gesagt haben, wir schlagen dann immer höherpreisigere Produkte vor, weil das hätte den Umsatz ja nicht erhöht, sondern es erhöht den Umsatz, wenn die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass das in ihrem Relevant Set ist und dass sie dann das auch noch in den Warenkorb legen, ja. Also letztendlich gewinnen sie nur mit Daten oder auch mit den Algorithmen, wenn sie es passgenau machen auf ihre Wünsche, ja. Sonst kaufen sie es einfach nicht, ja. So, und das sehe ich für Veleda natürlich auch. Und es ist sehr wichtig, als Marke auch Kundendaten zu generieren, weil wir benötigen diese Kundendaten ja für die Entwicklung der Produkte. Also wenn wir wissen, was wird eigentlich in unserem eigenen Online-Shop wann gekauft und wie sind auch die Reviews dazu, also das Feedback dazu, dann können wir diese Daten verwenden, um dann mit Forschung und Entwicklung neue Produkte zu entwickeln. Weil die Daten vom Handel bekommen wir ja nicht per se. Also wenn Sie Douglas-Daten haben wollen als Marke, müssen Sie die sehr teuer bezahlen. Das ist ein Geschäftsmodell bei Douglas, das haben wir viel Geld mit verdient, ja. Bei DM bekommen Sie die Daten übrigens im Paket. Die sind viel generöser mit den Daten. Aber eigene Daten sind natürlich noch wertvoller, ja.
Welche neuen Produkte ließen Sie sich denn erdenken, wenn Sie an eine Ausweitung Ihrer Produktpalette denken?
Also was wir im Moment in der Pipeline haben, wenn man sich Veleda anschaut, ist Veleda international hauptsächlich entweder in der Apotheke, zum Beispiel in Frankreich und in der Schweiz, und in Deutschland oder auch in Osteuropa im Drogeriemarktbereich. Veleda ist nicht wirklich im Parfümeriekanal. So, das heißt, was ja eigentlich jetzt sehr organisch und logisch ist, ist eine Veleda Premium Line zu entwickeln, um diesen Kanal abzudecken. Und da brauchen Sie natürlich was Besonderes. Das kann jetzt nicht das Gleiche sein, nur anders verpackt. Und da haben wir uns Gedanken gemacht und da sind wir gerade in der Entwicklung mit, ich finde, hervorragenden Wirkkombinationen. Das wird Gesichtspflege sein hauptsächlich, weil da ist der Markt ja der größte und da geht der Trend ja vor allen Dingen, wie wir eben besprochen haben, in jugendliche Haut. Und das ist im Moment ein großes Innovationsprojekt, was wir haben. Also wie können wir Veleda Premium in diese Premium-Luxus-Zielgruppe platzieren?
Ist das dann noch anthroposophisch?
Absolut ist das noch anthroposophisch. Weil anthroposophisch heißt ja nicht, es muss besonders preiswert sein, ja. Sondern es muss eine ganzheitliche Kosmetik sein.
Ist das bei der Kosmetik eigentlich auch so wie bei Arzneimitteln, dass die getestet sein müssen an oder wie auch große Kosmetikunternehmen das machen? Machen Sie das auch, dass Sie Vergleichsgruppen haben, Placebo und wie sind die Ergebnisse nach 4 Wochen, nach 8 Wochen und so weiter?
Absolut. Also das machen wir genauso wie alle anderen Großkonzerne auch. Weil gerade die Hautverträglichkeit ist enorm wichtig und das müssen Sie vorher testen, ja, sonst wissen Sie das nicht, um auch die Sicherheit zu haben. Qualitätskontrolle extrem wichtig für Hautverträglichkeit. Das wird alles gemacht auf sehr, sehr hohem Niveau. Und Veleda ist ja ein Schweizer Unternehmen und viele der Inhaltsstoffe kommen ja auch aus der Schweiz. Es wird in die Forschung und Entwicklung sitzt in der Schweiz, ja, also für die Kosmetik, für Pharma auch hier in Deutschland. Und man sagt ja auch immer, das Schweizer Qualitätsniveau ist nochmal eine besondere Liga. Und das sehe ich hier auch bei Veleda, ja. Mit welcher Hingabe und welcher Präzision und welcher Schweizer Mentalität die Inhaltsstoffe dann komponiert werden. Weil es geht ja nicht nur darum, Heilpflanzen anzupflanzen, zu ernten, die Extrakte in irgendwas reinzukippen, sondern es ist ja am Ende Forschung und Entwicklung. Und das macht es dann aus, die richtige Leistung in der Formel dann auch zu haben. Und bei Naturkosmetik ist es ja so, das ist so ein bisschen wie Schlüssel- und Schlossprinzip. Natürliche Ingredienzen sind der Haut, also unserer natürlichen Haut, näher. Und man sagt auch, es ist hautidentischer. Und damit werden sie von der Haut sehr gut aufgenommen, weil es eben, ne, Haut zu Haut ist, ja. Und das ist der Charme der Naturkosmetik, warum es ist nicht nur die Nachhaltigkeit, es ist auch die Wirkung dahinter. Ja.
Aber dann müssten Sie eigentlich Ihr Düsseldorfer Badezimmer, müssten Sie eigentlich ausmisten, wenn Sie da noch andere Produkte stehen haben.
Sukzessive, ja. Ja, absolut, ja.
Deutschland steht ja in der Kritik als Standort. Wie sehen Sie das? Wie ist das in der Schweiz? Ist da die Regularien weniger, weniger Bürokratie, geringere Steuern? Ist es da einfacher, ein erfolgreiches Business zu machen?
Also ich habe das Gefühl, in der Schweiz ist das Glas eher halb voll statt halb leer. Die Schweizer beschweren sich nicht immer über alles. Ja, ich glaube, die Schweizer sehen eher die Chancen. Und es ist mehr entrepreneurial im Moment. Aber ich finde, wir haben das ja, in Deutschland ist das im Moment auch so eine Phase. Das war ja nicht immer so. Ich finde, wir sind im Moment so ein bisschen im, wie so in so einem mentalen Loch, dass alles irgendwie schwierig ist. Und uns würde gut stehen, so ein bisschen das Optimistischere aus der Schweiz rüberzuziehen nach Deutschland. Die Schweiz hat genau die gleichen Probleme grundsätzlich, ne? Politische Art, Migration und, ja. Die Probleme unterscheiden sich nicht, weil die Länder liegen ja nun ganz nah aneinander. Aber ich finde, ist die Mentalität, die Stimmung ist in der Schweiz besser als in Deutschland.
Warum ist das so, dass wir so jammern?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Ich glaube, wir sind alle so ein bisschen gebeutelt von den Ereignissen, wenn man mit Corona anfängt. Übrigens ist die Schweiz mit Corona ganz anders umgegangen. Die Schweiz ist viel relaxter, in Anführungsstrichen. Da ist nichts, da ist ganz kurz nur geschlossen worden, da ist früher wieder aufgemacht worden. Da, also es ist anders mit diesem Thema umgegangen worden. Ich glaube, Corona war eine ganz schwierige Phase für Deutschland, ja, weil wir super restriktiv waren, wir waren super ängstlich. Und natürlich war das richtig zu dem Zeitpunkt. Im Nachhinein muss man aber sagen, vielleicht haben andere Regionen dieser Erde das vielleicht besser gemanagt, aber es hat tiefe Spuren hinterlassen, finde ich, in der deutschen Mentalität. Und dann kam das Thema Ukraine, also das nächste große Thema, dann das Thema Energiekrise, wo wir besonders, weil wir besonders viel Gas aus Russland importiert haben, wo wir besonders getroffen waren, Inflation besonders hoch in Deutschland, während sie in Spanien schon wieder unten war, ist sie hier besonders hoch. Also wir haben so ein paar Spezialfaktoren gehabt, die es uns auch schwer gemacht haben. Und ich finde, wir haben dann eine Ampelregierung aus drei verschiedenen Parteien. Das ist immer schwieriger. Und dadurch, dass sich da nicht so viele Leute einig sind, ja, ist es natürlich auch noch mal komplizierter und hat sicherlich auch noch mal dazu beigetragen, dass nicht so viel Optimismus aufgekommen ist. Und dann das Wirtschaftswachstum unten. Wir sind das Schlusslicht in Europa. Das wiegt auch wieder, es ist irgendwie schwer auf den Schultern dann. Und dann sind so die Faktoren zusammen, haben das, glaube ich, ausgemacht. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man da wieder raus? Ne?
Macht das die Ampel gut oder sagen Sie, die Kritik gibt es zu Recht?
Na, ich glaube, die Kritik ist zu Recht, dass man vielleicht zu viel öffentlich sich streitet. Also das Team, also wenn das ein Unternehmen wäre, würde ich sagen, okay, wir brauchen mal ein Teambuilding, ihr müsst euch mal zusammenraufen und ihr müsst vor allen Dingen mit einer Stimme nach draußen sprechen, zu den Mitarbeitenden, ja, oder zu der externen Welt. Ich glaube, das ist das, was wichtig ist, weil diskutiert werden muss ja auch. Wir sind eine Demokratie, wir haben drei Parteien in einer Ampelregierung, das ist ganz normal. Aber manchmal ist es halt nach draußen so ein bisschen unglücklich rübergekommen. Und das ist in der empfindlichen Seele im Moment, ja, ist es vielleicht dann so ein Doppelwopper gewesen, ja.
Kommen wir mal zu Ihnen persönlich und Ihrem Erfolg. Und ich fange mal gleich mit der Frage an, auch aus persönlichem Interesse. Sie müssen sehr viel hin und her mit der Bahn fahren. Wie ist das, wenn Ihr privat, vermutlich ist Ihr privater Lebensmittelpunkt noch in Deutschland? Wie ist das, wenn das so auseinandergerissen ist? Und könnten Sie sich vorstellen, ist das überhaupt möglich, dann eventuell irgendwann mal ganz in die Schweiz zu ziehen?
Ha. Also ich kann mir definitiv ein Leben in der Schweiz sehr gut vorstellen, nachdem ich es ja jetzt auch praktiziere unter der Woche, ja. Auf der anderen Seite habe ich natürlich die privaten Wurzeln in Deutschland, die Partnerschaft, meine Mutter, die 90 geworden ist vor ein paar Wochen, ja. und in Düsseldorf lebt. Und ich finde, dieses Alter ist ja das ist ja wie gesegnet sein. Und wenn man dann noch an allem teilhaben kann und noch fit genug ist, dann habe ich so als Tochter auch dieses Bedürfnis, Zeit mit meiner Mutter zu verbringen, weil man diese Zeit ist ja auch irgendwann endlich, ja. Und deswegen versuche ich mir auch neben diesem sehr anstrengenden Job, das ist ganz klar, eine CEO-Position generell ist eine, wo sie die ganze Verantwortung auf den Schultern haben und wo sie eigentlich so ein bisschen 24 Hours auch zumindest mal denken, also beansprucht sind, ja. Aber es ist wichtig, sich dann so private Inseln auch zu schaffen, ja. Und sie brauchen Erholungsinseln, wo sie die Batterien wieder aufladen. Und da müssen sie für sich die Orte rausfinden, wo sie das können und die Menschen, mit denen sie das auch können, wo sie die Energie wieder reinbekommen, die sie ja im Job auch abgeben, ne, ans Unternehmen und an die Teams, ja. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr individuell. Also bei mir ist es so, ich habe in Düsseldorf eine sehr große Dachterrasse und habe schon immer, seitdem ich da wohne, bepflanze ich alles, was man da bepflanzen kann und was man ernten kann, von Himbeeren, Brombeeren, Äpfel und so weiter. Und das entspannt mich total. Deswegen bin ich natürlich jetzt auch bei Veleda in den Gärten so richtig, ja, weil das sowieso schon etwas war, was meine Batterien aufgeladen hat. Andere joggen lieber 20 Kilometer. Das ist für mich eine Qual. Das mache ich, weil es gesund ist und weil es fit hält. Aber es ist nicht meine große Leidenschaft. Insofern, glaube ich, muss man sich das suchen, wo es einem bei gut geht und wo man sich wohlfühlt, ja.
Arbeiten Sie noch so viel wie vorher oder ist das anders, wenn man bei einer anthroposophischen Firma arbeitet?
Nee, ich arbeite im Moment mehr. Ja, und weil, wenn Sie eine neue CEO-Position übernehmen, dann haben Sie ja zwei Effekte. Sie haben auf der einen Seite, müssen Sie das Unternehmen kennenlernen. Sie müssen das Unternehmen begreifen und auch fühlen. Sie müssen sich überlegen, welche Strategie soll es denn sein für die Zukunft? Wie ist der erfolgreiche Weg? Ja, das ist ja viel Denkarbeit, also Analyse, Denkarbeit. Dann haben Sie ein laufendes Geschäft, ein operatives laufendes Geschäft on top. Und dann haben Sie noch, und das ist ja das Schönste an dem Job, Sie wollen ja so viele Leute wie möglich im Unternehmen kennenlernen, persönlich kennenlernen. So, und das alles ist sehr komplex und deswegen ist die Anfangsphase, also das erste Jahr in einer neuen CEO-Position, ist es viel, viel aufwendiger, als wenn Sie schon 3-4 Jahre auf dem Posten sind in einer Firma.
Sie haben es bis ganz nach oben geschafft an verschiedenen Unternehmen und das auch durchaus über viele Jahre. Und dann haben Sie auch das gemacht, was Ihnen Spaß macht, jetzt mit der neuen Position. Viele fragen sich, wahrscheinlich auch viele Frauen, wie hat die das gemacht? Was sind so die wichtigsten Tipps, die Sie, ich muss fragen, auch Frauen jetzt besonders ans Herz geben würden, weil es so wenige bis ganz nach oben schaffen?
Ich glaube, es ist zunächst mal das zu suchen und zu finden, was einem wirklich Freude macht. Also die Branche zum Beispiel, ja, die Materie. Ich werde häufig gefragt für Aufsichtsratsmandate in sehr fremden, mir fremden Branchen, die nicht in meinem Lebensweg vorgekommen sind. Und das sind durchaus sehr machtvolle Positionen, ja. Aber es macht mir keine Freude. Ich gehe nicht darin auf. Und dann ist es eigentlich so ein bisschen Lebenszeitverschwendung, ja. Weil es ist doch viel schöner, was zu machen, wo man wirklich für brennt. Also das ist immer das A und O, was ich jedem und jeder sagen würde. Tu das, wofür du wirklich brennst und Leidenschaft hast, ja. Weil, um Karriere zu machen, musst du es ja gut machen. Und du musst es ja irgendwie so gut machen, dass es entdeckt wird, dass du es gut machst und dass du dann weiterkommst. So. Und dann kommt der entscheidende Punkt, will man denn überhaupt Karriere machen? Möchte man es denn überhaupt bis ins Top-Management schaffen? Ist es überhaupt ein intrinsischer Wunsch? Wenn man den hat, dann, glaube ich, hängt man sich auch rein und dann möchte man erfolgreich sein, dann investiert man auch viel und dann ist es auch mit der Work-Life-Balance der Berühmten, ist es kein Problem, weil dann ist Work auch Life. Dann gibt es diesen Widerspruch nicht. Aber wenn man das nicht möchte, und ich respektiere das auch, wenn jemand sagt, das ist überhaupt nicht mein Ziel und mein das, was mir Freude macht, dann ist es auch okay. Aber wenn man es möchte, dann muss man sich auch ein bisschen durchkämpfen, ja. Und ich war ja in meiner Karriere ganz häufig die erste Frau. Die erste Frau bei Henkel auf der Position, die erste Frau im Opel-Vorstand, die eine der ganz wenigen weiblichen CEOs in Deutschland, ja. Und das ist schon, da muss man auch manchmal die Ellenbogen auch mal ausfahren und auch einstecken können, weil nicht jeder Mann findet das gut, dass sie als Frau Karriere machen und dann in den Gremien auch sitzen. Das ist heute viel besser als noch vor 5 und 10 Jahren. Machen wir uns nichts vor. Also da spielt die Zeit natürlich für die Frauen, ja. Aber es ist schon, man braucht schon viel Energie und Commitment, um das dann auch wirklich zu tun. Und ich fand das immer erstrebenswert. Mir hat das immer sehr große Freude gemacht. Und es gibt einem die Freiheit, wenn man oben angekommen ist, die Dinge zu gestalten. Also was mir besonders Freude macht, ist ja dann ein Unternehmen, eine Marke in die Hände zu nehmen und sie in die Zukunft zu führen, sie zu transformieren, sie neu zu gestalten, durchaus auch auf kreative Art und Weise, weil es hat auch immer was mit Markenmodernisierung zu tun, was ich mit Douglas gemacht habe als Marke, was hier jetzt die Reise begonnen hat bei Veleda. Und das ist eine sehr kreative, auch intuitive Arbeit. Und das macht es für mich so schön und so erstrebenswert.
Jetzt sehen wir immer wieder, dass Frauen in Top-Positionen von ihrem Amt nach relativ kurzer Zeit, nach wenigen Jahren zum Teil, zurücktreten, aus Vorständen ausscheiden. Warum ist das so?
Ja, es gibt, glaube ich, diejenigen, die genervt sind, dass es doch also viel Politik an der Spitze ist und viel, es ist anstrengend und sagen, das brauche ich nicht. Ich habe es gemacht. Ich habe es, weiß ich nicht, 5 Jahre gemacht oder auch länger. Und jetzt mache ich was anderes, ja. Und das kann ich auch in gewisser Weise nachvollziehen. Dann gibt's, glaube ich, diejenigen, die dann sich auch auf dieser Position wahrscheinlich nicht richtig im Unternehmen gefunden haben und wo der Match nicht passt, ne? Von beiden Seiten. Das ist auch häufig was von beiden Seiten. Und dann ist es auch besser zu sagen, okay, dann nicht hier, dann eben woanders, wo der kulturelle Fit besser passt. Ich finde, wir hatten auch jetzt in dieser Krisenzeit eine Tendenz, dass man gesagt hat, oh, jetzt in der Krise brauchen wir wieder die Restrukturierer und das sind eher die Männer, die Unternehmen aus der Krise führen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein bisschen zurückgebounced, ja, dass man jetzt doch wieder den Männern das härtere, toughere Management zutraut, ja, was sehr schade ist, weil ich glaube, gerade in Krisenzeiten sind Frauen besonders geeignet, weil sie sehr Multitasking sind und viel Empathie noch haben für die Organisation im Unternehmen. Und was ich sehr schade finde, und vor diesem Scheideweg stand ich ja auch, wenn Sie 5 Jahre im Vorstand waren oder CEO waren und dann ein Alter erreicht haben, jetzt bei mir mit fast Mitte 50, dass Sie dann sagen, okay, ich kann da eigentlich einen Haken dran machen und ich gehe jetzt in Aufsichtsratsmandate. Ich brauche das gar nicht mehr operativ. Ich gehe jetzt in eine nicht operative weitere Karriere. Das machen ganz viele meiner Peers. In meinem Alter, so Anfang, Mitte 50, haben gesagt, nö, ich brauche das nicht mehr mit Vorstand, ich gehe jetzt einfach in die Aufsichtsräte. Ja. Und das war bei mir aber so, dass ich gesagt habe, naja, ich habe ja auch Aufsichtsratsmandate, man ist da immer an der Seitenlinie, man kann die Spieler beeinflussen, coachen, unterstützen, aber man ist ja nicht mehr selber auf dem Spielfeld, man ist ja nicht operativ tätig und steckt nicht im Unternehmen. Und für mich war das zu früh. Ich habe so viel Spaß daran, mittendrin zu stehen und das Unternehmen nach vorne zu bewegen und nicht nur von der Seitenlinie. Ja. Aber viele Frauen sagen dann, mir reicht das, indem ich im Kontrollorgan sitze und nicht mehr im Management selbst.
In Amerika ist eine Diskussion, can women have it all? Können Frauen alles haben? Eine große, erfolgreiche Karriere und ein erfülltes Privatleben, im Zweifel mit Familie und Kindern. Und viele prominente Frauen haben sich ursprünglich hier mal dafür ausgesprochen, dachte, das geht kein Problem. Aber jetzt ist, glaube ich, der Konsens eher, nee, geht doch nicht. Man muss Einbußen machen, im Zweifel auf Kosten des Privatlebens. Wie sehen Sie das? Wie war das bei Ihnen?
Also da haben die Amerikanerinnen recht, you can't have it all. Also sie müssen immer irgendwo Abstriche machen. Irgendwas kommt immer unter die Räder. Und das ist schon bei Karriere und Privatleben schon ohne Kinder der Fall. Mit Kindern ist es ja dann noch viel aufwendiger. Und ich glaube, da müssen wir auch ehrlich mit uns selbst sein. Und es ist gut, dass wir jetzt ehrlich sind und sagen, you can't have it all. Aber es ist eine Choice, es ist eine Wahl, die man trifft. Und am Ende müssen wir ja damit glücklich sein. Und wenn man dann irgendwann mit 90 Mal aufs Leben zurückguckt, dann muss es ja so sein, dass man sagt, ja, and I had it all. So wie ich es gerne wollte und wie es mich erfüllt hat. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig, wenn man jetzt in so einer Phase ist und sagt, I can't have it all, aber ich bin auch unglücklich. Ich habe, weiß ich nicht, wie viele Jahre noch und so möchte ich sie nicht verbringen, dann ist es wichtig, das zu ändern. Und das Ändern ist häufig nicht so einfach. Man steckt ja im System auch drin. Es sind viele Zwänge, es ist auch das Materielle natürlich, der Lebensstandard und so weiter. Ich bewundere die, die sagen, es macht mich nicht glücklich, ich steige aus und mache was völlig anderes. Ja, das ist, glaube ich, die ganz hohe Kunst, wenn es dann auch erfüllt. Ich weiß für mich aber ganz gut, was mich erfüllt. Und ich bin zum Beispiel ich arbeite nicht gerne von zu Hause. Ich bin gerne unter Menschen. Ich mache es gerne mit Menschen zusammen. Ich unterhalte mich auch gerne. Ich bin gerne nah bei Menschen. Deswegen wäre eine Tätigkeit für mich nur im Office, wo ich alleine vor mich hin arbeite, nicht die richtige Tätigkeit gewesen. Ja.
Wenn Sie noch mal neu in den Beruf starten würden, was würden Sie anders machen?
Das kann ich Ihnen sagen. Ich würde früher in der Karriere, ich habe ja am Anfang eine sehr starke Marketingkarriere gemacht, ja. Sehr, wie soll man sagen, so ein bisschen schornsteinmäßig, weil das mein besonderes Talent war und immer auch anerkannt wurde, dass ich Marken weiterentwickeln kann, dass ich dieses kreative Element habe und diese Durchsetzungskraft, auch diese Vision, wo man hingehen kann und die Leidenschaft. Ich würde heute etwas früher mal die Seite wechseln und in ein operatives Business, also eher in die Vermarktung gehen, nicht in die Entwicklung der Märkte. Also ich war ja dann bei Henkel relativ spät in Italien und habe da die erste Landesverantwortung gehabt. Und dann wurde ich aber auch direkt wieder zurückgeholt nach einem Jahr in die Zentrale, weil man mich brauchte bei den Marken, bei der Markenentwicklung. Und wenn ich jetzt nochmal Rewind spulen könnte, dann hätte ich mich vielleicht damals durchsetzen sollen und sagen sollen, ich bleibe noch ein Jahr länger in Mailand. Das war nämlich sowieso super. Und ich hätte da noch mehr operative Erfahrungen sammeln können, die mir dann später geholfen hätte. Ja. Aber wissen Sie, auf dem Reißbrett kann man es dann auch nicht planen und Chancen kommen, die man dann ergreift und wo anderes dann vielleicht nicht so mit inbegriffen ist. Wenn ich zurückgucke, würde ich sagen, das ist also bis auf ein Thema, wo ich ja gerne gewesen wäre und es man mir ja verwehrt hatte mit meiner Wettbewerbsklausel. Ich war ja auf dem Weg von Henkel zu Beiersdorf und da hat es ja nicht geklappt, weil ich für 3 Jahre gesperrt war und wir keinen Kompromiss finden konnten. Das war etwas, wo ich lange mit gehadert habe. Das hat mich schon getroffen, dass man mir das verwehrt hat, ja. Und das würde, glaube ich, in der heutigen Zeit auch nicht mehr passieren. Also ich glaube, heute könnte kein Unternehmen jemanden noch 3 Jahre am Stuhl festkleben, sozusagen, wir wollen sie nicht zum Wettbewerb lassen, weil da könnte sie ja irgendwie Dinge tun, die unseren Marktanteil beeinflussen. Ich glaube, das würde man heute nicht mehr machen. Ja.
Was heute ja auch sehr wichtig ist, ist Personal Marketing, also sich selbst zur Marke zu machen und zu marketen auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Sie selbst haben eine große Followerschaft angesammelt, zum Beispiel auch auf LinkedIn, sonst über 200.000 Follower. Haben Sie da irgendwelche Tipps? Wie war da Ihr Erfolgsgeheimnis? Wie kann man seine Followerschaft steigern?
Also das werde ich ja ganz häufig gefragt. Ich weiß auch gar nicht, ob man das heute noch in so kurzer Zeit schaffen kann, so viel Follower aufzubauen, weil die Algorithmen sich da auch geändert haben. Aber was ich immer sage, ist, das ist das Resultat. Es ist keine Selbstvermarktungsstrategie gewesen, wie bekomme ich möglichst viele Follower auf LinkedIn, sondern am Anfang stehen die Inhalte. Also es geht immer über den Inhalt, über den interessanten Inhalt für die Community, in der man sich bewegt. Und wenn man gute Inhalte postet, und zwar bei LinkedIn Professional Inhalte, ja, Sie werden bei mir selten einen privaten Inhalt finden und Sie werden bei mir auch selten nur ein Foto finden. Also ich stehe nicht für diese Selbstvermarktung, Hauptsache der Look ist gut und das Foto ist super und der Inhalt ist egal, weil das Gehirn geht eh aufs Foto. Das sehe ich für mich überhaupt nicht. Da gibt es nämlich viele, die so ihre Follower aufgebaut haben. Sondern es muss über die Inhalte gehen, die richtigen Inhalte für die richtige Community. Und dann kommen die Follower von alleine, wenn die Inhalte gut sind. So, und dann ist das die Folge davon. Also bei mir 227.000 Follower sind die Folge von guten Inhalten und nicht die Folge von Personal Marketing. Und diese ganzen LinkedIn-Berater, die es jetzt gibt, die sagen, ich sag dir, wie du viele Follower bekommst und wie du deine Personal Brand aufbaust. Ja, da halte ich relativ wenig von. Ja.
Jetzt haben Sie so viele Branchen durch, Konsumgüter, Automotive, jetzt sind Sie bei Weleda. Wenn Sie nochmal in eine andere Branche reinschlüpfen könnten, welche wäre das denn?
Das ist eine gute Frage. Dann würde ich, glaube ich, ein Gartencenter aufmachen. Es gibt in Düsseldorf ein Gartencenter, jetzt will ich keine Werbung machen, aber das heißt Turbenburg und das ist phänomenal. Und dann würde ich, glaube ich, die tollsten Pflanzen und alles, was dazugehört, an Lifestyle, an tollen Möbeln, Gartenmöbeln, Gerätschaften verkaufen und natürlich auch online. Dann wäre es das, glaube ich, was ich machen würde.
Geht nicht für jeden, also zumindest wenn er Heuschnupfen hat. Dankeschön, Tina Müller, dass Sie unser Gast waren hier bei Biz & Beyond und weiterhin alles Gute für Sie.
Sehr gerne. Danke für das schöne Gespräch. Hat Spaß gemacht. Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.